Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute freue ich mich ganz besonders, dir diese Folge präsentieren zu können, weil ich vor kurzem mich mit der unglaublich tollen Yvonne Lamberti getroffen habe. Yvonne ist eine Künstlerin, die am Rande von Hamburg wohnt, falls du sie nicht kennst, und unfassbar schöne Mandalas, die sie Yandalas nennt, malt frei aus der Hand in riesengroß, in wunderschönen Farben und davon lebt in einem Kleinod, in einem Naturparadies mit ihrer Katze und die gleichzeitig noch ganz viele andere tolle Dinge kann. Sie singt schöner als Mariah Carey, schreibt wahnsinnig tolle Texte und ist dabei auch noch andere inspirierende Dinge bezogen auf Kreativität eventuell zu veröffentlichen. Also hat große Pläne und ist einfach ein unfassbar toller Mensch. Und diese Frau habe ich interviewt. Sie hat auch eine echt wahnsinnig interessante Geschichte, von der sie erzählen wird. Eine Begegnung mit dem Tod in der Kindheit und wie sie das verändert hat. Und du wirst eine ganze Menge mitnehmen, weil Yvonne einfach sowas ist, wie, finde ich, wie so ein direkter Kanal zum Universum. Und wir sprechen darüber, wie du deine Intuition finden kannst, wie du deine Kreativität entdeckst. Und sie geht davon aus, dass wir alle Kreativität in uns haben, ob wir jetzt ein Künstler sind oder nicht. Und dass es wirklich eine Lebensqualitätssteigerung ist, wenn wir diese Kreativität wieder erwecken. Es geht auch darum, so ein bisschen, wie funktioniert das Universum eigentlich? Denn die Intuition besteht aus ihrer Sicht aus zwei Ebenen. Und wie auf welche Ebene du dich verlassen kannst und bei welcher du eher vorsichtig sein solltest. Und noch ganz vieles mehr. So ein ganz, ganz besonderes Interview. Wir hatten echt eine super schöne Zeit. Ich habe Yvonne Anfang des Jahres kennengelernt bei dem Event oder einem Event von Laura Seiler und wir hatten beide den Eindruck und jetzt eben auch, als würden wir uns schon ewig kennen. Also ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem sensationellen Interview und später erzähle ich dir nochmal ganz kurz was zum Tellergold, weil wir gehen mit Tellergold in die zweite Runde und starten Mitte Juni. Ab dem 1. Juni kann man sich anmelden, aber dazu nachher mehr. Erstmal wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview, insbesondere weil der Start unglaublich ist, denn Yvonne singt uns ein kleines Ständchen sozusagen. Ganz viel Freude!
Live is everything is possible. There is something new to grow. Life is unbelievable. Life is unbelievable.
Ach, so schön. Eigentlich möchte ich das so weiterspielen.
Danke.
Vielen Dank für dieses wunderschöne Intro. Ich habe direkt Gänsehaut bekommen mit Pipi in den Augen.
Danke dir, Dana. Danke, dass du mich einlädst zum Interview.
Freue ja, ich mich. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen. Es ist so schön, hier zu sein. Ich bin nämlich heute für dich, wenn du jetzt zuhörst, in einem außerhalb von Hamburg und Schleswig-Holstein, hinter der hamburgischen Grenze, im Paradies gelandet. In einem wunderschönen Garten mit Blick über die Felder und Wälder und frisch gepflanzten Tomaten und Gurken und umgeben von den schönsten Bildern dieser Welt.
Oh, du bist so süß.
Dankeschön. Und wir haben schon ganz lecker gerade zusammen gegessen und jetzt habe ich das Privileg, die wundervolle Yvonne auszuquetschen für euch über ihre Erfahrungen und über dein Sein und über deine Ideen und Gedanken, dass du die mit uns teilst. Also es ist so schön, dich hier zu haben.
Dank dir.
Ja, und vielen Dank für dieses wundervolle Intro. Ist sicherlich ein selbstgeschriebenes Lied.
Ja, das ist passend zu einem Bild. Life is unbelievable. Für den Neubeginn steht das.
Ah, so schön.
Ja.
So schön.
Das passt zum heutigen Tag, weil wir haben Neumond, dachte ich.
Ah, wie schön.
Gerade jetzt im Moment, wo wir das Interview aufnehmen.
Ah, wie toll. Ja. Super schön. Das Besondere für mich ist, dass wir uns eigentlich gar nicht kennen, aber irgendwie halt doch kennen. Irgendwie wir haben schon, uns bei einem Event von Laura Seiler kennengelernt. Also auch eigentlich so sind wir übereinander gestolpert, weil wir da eine Übung zusammen gemacht haben. Und es war irgendwie so, als hätten wir uns schon immer gekannt. Wir haben auch eigentlich gar nicht viel gesprochen.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Aber es war irgendwie eine besondere Verbindung sofort da. Ne? Ich hatte jetzt auch den Eindruck, ich fahre jetzt endlich mal wieder zu meiner alten Freundin und dachte so, stimmt, ich kenne die gar nicht.
Ja, so ging es mir auch so, weil ich ja gerade irgendwie bei dem Event die Gitarren weggebracht habe und kam dann und dann sagte Laura irgendwie so, jetzt bleibt mal alle stehen und schaut jemand in die Augen.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich dich angeschaut. Ja. So. Und dann war das total vertraut.
Ja, total schön. Hm. Du bist ja ein unglaubliches Kreativitätstalent in unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, du malst diese unglaublichen Bilder, über die ich gleich mit dir noch sprechen möchte und singst wie die beste neue Version von Mariah Carey.
Oh, ich weiß nicht, ob das, das haben wir jetzt sehr
gestört. Also ich habe das vorhin tatsächlich, ich habe das zu Hause nochmal angemacht, weil Matthias das gar nicht kannte, dein Gesang.
Ja.
Und ich finde, die klingt wie Mariah Carey, nur schöner, oder? Also ja, habe ich auch direkt gedacht, aber nicht so gequetscht, sondern irgendwie viel natürlich. Also wir sind schon total begeistert und mein Mann steht eigentlich nicht auf solche Musik.
Was ich dazu sagen. Ich habe in der Tat was gemeinsam mit Mariah Carey, weil sie sieht auch Farben, wenn sie singt.
Ach.
Ja, deshalb macht sie mit ihren Händen auch immer solche komischen Bewegungen.
Ach guck, das ist ja total spannend. Es kann ja sein, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Menschen gibt, die noch nicht wissen, wer ist eigentlich Yvonne Lamberti und Yanda da ist. Was ist das eigentlich und wieso sind die und mit wem spricht die Dana da eigentlich? Magst du uns mal ganz kurz reinholen in deine Welt? Wer bist du und was machst du eigentlich?
Eine gute Frage, die stelle ich mir auch.
Stellst du dir auch noch hier?
Also morgens zumindest stelle ich mir die, weil ich mich nie entscheiden kann, ob ich jetzt heute schreibe oder male oder singe oder komponiere. Ich bin natürlich in erster Linie, kennt man mich über meine Bilder, über meine Mandalas, die ich Yandalas nenne.
Yeah.
Und habe aber auch noch viele andere Dinge, die ich dann auch noch so kreativ am Aufbauen und am Machen bin. Und ich liebe es halt einfach, aus meiner Kreativität zu schöpfen. Und es ist für mich wie so ein, es ist eigentlich wie so eine Sucht, also was Positives. Yeah. Sucht ist ja immer sehr negativ behaftet, aber es hat was wie so ein, es Passion. Ist etwas Berauschendes. Ja, ich kann nicht aufhören. Mir fällt auch immer irgendwas Kreatives ein. Und eigentlich muss man mich auch ständig stoppen, sagen, das reicht jetzt. Und ich komme von der einen Idee in die andere. Und so wie bei meinen Mandalas auch, die ja in der Mitte im Zentrum anfangen und dann entwickelt sich drumherum eine gleichbleibende Gesetzmäßigkeit. So, so, das passt irgendwie auch zu meinem Naturell, weil ich irgendwie immer wieder mich am Entwickeln bin. Deshalb, wer bin ich? Also in erster Linie bin ich Yvonne und habe das große Glück, dass ich dass ich das da machen darf, was ich mache.
Ja, du hast ja wirklich, also es ist ja, können ja wahrscheinlich nicht viele Künstler von sich sagen, du lebst ja von deinen Bildern tatsächlich.
Ja.
Du hast ja vorhin im Vorgespräch oder als wir so durch dein wunderschönes Haus hier geschlendert sind, gesagt, du bist schon ausgebucht für das ganze Jahr.
Ja.
Was ja sensationell ist, was ich total verstehen kann. Ich habe mich eher gewundert, dass es nicht die nächsten 3 oder 10 Jahre sind.
Also ich nehme auch immer nur bis Ende des Jahres Bilder an, weil ich auch immer das würde mich irgendwie selber unter Druck bringen. Ich habe mal in irgendeinem Interview von einem Künstler gehört, der war 3 Jahre lang ausgebucht mit Tourneen und das hat mich irgendwie total, ich so, boah, stell mal vor, du wüsstest jetzt schon, wo du nächstes Jahr oder in 3 Jahren bist. Also diesen kreativen Freiraum möchte ich mir dann auch noch lassen. Also Kreativität ist toll, aber die Frage ist ja, wie man sie in sein Leben bekommt, so, dass man auch noch Freude daran hat, dass man nicht irgendwann untergeht da drin.
Ja. Erzähl doch mal kurz die Geschichte zu deinen Bildern. Du hast ja schon ganz früh damit angefangen. Ne? Ich habe irgendwie das gestern oder vorgestern einer Freundin, als ich erzählt hatte, ich fahre zu Yvonne und mache ein Interview, sie essen Yvonne und ich so, die mit diesen tollen Mandalas, kenne ich gar nicht, was ist denn das? Dann habe ich ihr das kurz gezeigt. Sie so, boah, ist ja krass, macht sie die am Computer? Ich so, nee, die malt die per Hand.
Ja, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, am Computer zu machen.
Ja, es ist total krass für mein System, wenn ich mir diese Bilder angucke, für alle, die die jetzt das zuhören, ich werde natürlich die Seite verlinken in den Shownotes. Das heißt, da kannst du dann draufklicken und dir diese wundervollen Bilder mal angucken. Das heißt, das sind diese, wie kann man das denn sagen? Das ist ein Kreis und die sind symmetrisch alles. Nennt sich das symmetrisch?
Ja, also das ist, was du beschreibst, ist eigentlich schon der Überbegriff des Wortes Mandalas. Und nur dieses Wort alleine kommt aus dem indischen Sanskrit.
Mhm.
Und bedeutet so viel wie heiliger Kreis, Zentrum, Mitte. Aber es kommt halt nicht, das verstehen halt viele falsch, es kommt halt nicht nur aus dem Östlichen oder aus Indien, sondern Mandalas gibt es eigentlich schon seit der Steinzeit, wo Menschen...
Stimmt, ne, kommen aus den so von früher, stimmt.
Genau, und letztendlich ist der Urknall, wenn man sich anguckt, stimmt, auch wie im Universum schwarze Löcher entstehen, das alleine, das ist schon, sieht aus, wenn man das festhält und sich anschaut, wie ein Mandala. Also es ist eigentlich eine,
auch so ein bisschen eine Ursymbolik. Wie Kristalle, wie Schneekristalle.
Richtig, das sind auch Mandalas. Ne? Ja, eine Lotusblüme ist auch ein Mandala. Stimmt. Also es beschreibt einfach nur diese Symbolik, dass es in der Mitte einen Kern gibt, ein Samen, ein Zentrum, und daraus entsteht quasi dann drumherum so eine gleichbleibende Gesetzmäßigkeit.
Cool. Also die sind auf jeden Fall wunderschön. Ihr müsst euch die anschauen.
Dankeschön.
Und was ich ganz, ganz genial finde, ist, du hast das ja als Kind schon gemacht.
Ja.
Das heißt, du hast nicht irgendwann gelernt und bist irgendwie zum Yoga und hast gedacht, ich finde Mandalas ganz toll und hast dann irgendwie angefangen.
Nee.
So, sondern du hast es ja aus dir heraus einfach so intuitiv gemacht, oder? Erzähl doch mal kurz, wie bist du denn da?
Ja, also ich habe es jetzt als Kind immer gemalt, aber ich wusste nie, was es ist. So. Und das hieß in meiner Familie wirklich immer Dinger. Dafür gab es halt keinen Begriff. Genau. Oh, it malt schon wieder die Dinger. So,
ja.
In unserem Dialekt. Und das war eigentlich immer klar. So. Und irgendwann hat dann die Religionslehrerin mich im Unterricht erwischt und sagte, du malst ja Mandalas. Ich so, was? Ja, sagt sie, du malst ja Mandalas. Das war jetzt eine Frechheit, dass sie mir sagt, dass ich male. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass es dafür so einen Begriff gibt.
Nein, das sind Dinger.
Wie genau,
warst du da?
Also meine Mama sagt, du hast die schon viel früher gemalt, so mit 7, 8, also schon viel früher. Aber so 10, 11, so wo ich mich dran erinnere, oder wo es dann auch so die ersten Bilder gibt, die dann man dann aufgehoben hat, so für Mama und so.
Yeah.
Und meine Eltern haben auch zu Hause eine kleine Mandala-Galerie im Treppengang hängen, wo ich die ersten Bilder gemalt habe. Und sie finden auch immer wieder irgendwelche kleinen Mandalas in irgendwelchen Büchern, Schulbüchern, wenn meine Mutter Sachen in den Keller aufräumt. Also sagt sie, oh, ich habe schon wieder was gefunden. Ja, ich schicke dir das mal zu. Oder wenn wir sehen, gebe ich dir das.
Schön.
Ja, also es ist irgendwie immer Teil von mir gewesen. Und was mich daran so fasziniert hat als Kind war, da hat man ja noch nicht dieses Wissen, was es ist und was es macht und was die Symbolik
beinhaltet. Das ist auch ganz schön sein kann, ne? Dass es nicht so theoretisiert
ist. Genau.
Ja.
Ich habe einfach gemerkt, wenn ich das gemalt habe, dass ich total bei mir ankam, dass ich irgendwie in so eine eigene Welt kam. Und ich habe mich damit fast, also eigentlich wegbeamen können, so wenn ich diese Symboliken gemalt habe, ohne dass ich wusste, was es ist und wie es heißt und wo es herkommt. Ja. Und später hat dann ein Bekannter von meinen Eltern das dann gesehen, weil er mich beobachtet hatte. Und sagt er, weißt du eigentlich, sagt er zu meiner Mutter, dass deine Tochter so altindische Symbole malt. Und dann guckte sie und sagte, och, das malt die immer. Es war halt total natürlich.
Ja, cool.
Also es war halt immer schon das Natürlichste der Welt. Und ich kriege auch heute öfters mal Nachrichten von meinen Schulkameradinnen oder Schulkameraden, die dann sagen, ey, ich habe noch eins in meinem Aufgabenheft oder in meinem Mäppchen entdeckt oder irgendwas. Ich habe die überall hingemalt.
Toll. Was bedeuten die Mandalas für dich? Kannst du das so in einem Satz zusammenfassen?
Ja, sie sind ein Zugang für mich zu, also wie so ein Tor für mich zu einer Welt, die außerhalb von der Erde ist. So, also wenn ich die male, dann bin ich irgendwo zwischen Himmel und Erde, sage ich immer, weil ich irgendwie einen ganz besonderen Zustand habe, den ich leider nicht habe, wenn ich den Pinsel dann aus der Hand nehme.
Ah, musst du den Pinsel durch die Gegend tragen?
Das heißt wahrscheinlich genau, nicht. Das sollte ich mal ausprobieren. Aber es ist irgendwie ein Geheimnis, was ich selber nicht entdeckt habe. Wenn ich male, dann vergesse ich alles und ich denke auch nicht nach. Also viele fragen mich ja, oder Männer kommen dann ganz gerne sagen, kopierst du die Hälfte oder machst du nur ein Viertel und kopierst die rein oder malst du das wirklich aus der Hand, benutzt du Schablone? Das irritiert mich immer total, weil wenn ich male, habe ich dieses absolute Urvertrauen, dass da kann gar nichts, also das geht auf irgendwie. Aber die sagen, wie kannst du das, die Abstände denn messen und die Größe? Ich so, hä?
Ja, Wahnsinn.
Keine Ahnung, ich denke darüber nicht nach. Das passiert einfach aus meinem Herzen, fließt durch meine Hände, aus meinem Gefühl raus, irgendwie auf die Leinwand. So.
Wahnsinn. Und das kann man ja auch, also ich finde, das kann man sehen, wir haben uns ja gerade schon drüber unterhalten. Du bist ja jetzt leider ausgebucht für dieses Jahr, aber man könnte ja sich für nächstes Jahr auf die Warteliste setzen. Und ich, weil mein Gedanke tatsächlich war, also ich würde am liebsten, wenn ein riesengroßes Original haben, weil ich finde, da ist natürlich Quatsch, man kann es auch natürlich bei den Drucken total schön sehen, aber das ist so, als würde da noch mehr von der Energie spürbar sein, die da reingeflossen ist.
Also es ist halt total unterschiedlich. Ich freue mich halt dann, das auch für jeden zugänglich zu machen. Der,
na klar.
Ne, so, das finde ich total schön. Ich liebe halt auch meine Kollektion.
Ja.
Diese Drucke, da steckt also wirklich sehr viel Herzblut, weil ich jedes Jahr einem gewissen Thema widme. Wie zum Beispiel eben das Lied, was ich gesungen habe, das Life is Unbelievable. Da geht es um den Neubeginn, dass man einfach Vertrauen hat, um seinen Wünschen nachzugehen. Und so gehe ich auch wirklich bei jedem Bild, was ich für die Kollektion male, in die Tiefe von dem Thema. Und genauso toll ist es dann ganz persönlich auch für eine Person ein Original anzufertigen. Also ich finde beides großartig.
Ja,
so, nur halt, ich sitze halt so lange an so einem Bild und da stecke ich auch so viel Liebe und Hingabe rein. Und da will ich mir doch immer Zeit lassen. Und deshalb bin ich froh, dass ich dann diese Kollektion dann auch habe.
Sonst, na klar, super schön. Voll, also es ist ja auch total toll, das weiter zu verbreiten.
Aber ich weiß, was du meinst, wenn du die Originale siehst, die sind auch so schwer abzufotografieren. Oder
ja, das habe ich nämlich ja eben.
Deshalb filme ich sie auch gerne dann bei den Social Media öfters. Aber ich sage, also wirklich jeder, der dann das Original zu Hause bekommt, der, für den ich eins gemalt habe, ich sage, was ist denn, der ist ja noch tausendmal schöner wie auf dem Video oder wie auf den Fotos, weil es diese Dreidimensionalität hat. Und ja, irgendwas ist da lebendig drin. Für mich auch. So irgendwie.
Hast du ein Wort dafür, das ist zwischen der Welt und der, was hast du gesagt, der unendlich, was ist irgendwie?
Ja, Himmel und zwischen Himmel und Erde. Also ich bin sehr mit den Sternen verbunden und ich liebe den Kosmos und ich bin irgendwie, wenn ich das male, das ist ein Raum, den kann man total schwer beschreiben, aber wahrscheinlich
auch. Immer wird ja auch gesagt, das ist sozusagen das Unbeschreibliche, weil Worte nicht ausreichen für die Erfahrung, die du hast in dem Moment.
Genau, also deshalb drücke ich es auch so gerne dann in Form von einem Bild aus, weil alles, also für all das mit Sicherheit hängt es auch mit einem Erlebnis zusammen, was ich als Kind hatte.
Ja, genau, erzähl doch mal, du bist da ja kurz vor dem Tod.
Ja, ich bin irgendwie fast ertrunken, also ich habe auch Luft eingeatmet. Und
wieso ist es dazu gekommen?
Ich bin in so einen Pool gefallen und habe dann Luftblasen aufsteigen sehen.
Also du bist als Kind, mal ganz kurz einen Schritt zurück, du bist als Kind, ihr habt irgendwie gespielt oder dein Bruder?
Genau.
Oder du konntest noch nicht schwimmen?
Genau, richtig.
Wie alt warst du da?
Ich weiß es nicht, ich war vielleicht 4, 3,5.
Okay, ganz klein. Mhm.
Ja, ich kann mich daran so präsent erinnern. Und dann ist er kurz weggelaufen, weil der Ball ist halt auf das Wasser. Und dann wollte er irgendwie einen Besen holen und so holen. Und ich dachte so, oh Mann, ich könnte den irgendwie rausfischen. Bin dann reingefallen. Und bin dann irgendwie tiefer gesackt. Und dann habe ich versucht, Luft zu nehmen. Und dachte, ich kann mich daran erinnern, als ob das vor einer Sekunde gewesen wäre. Ich dachte nur so, ich kriege keine Luft. So, das habe ich irgendwie nicht verstanden, dass ich keine Luft bekomme. Und dann habe ich Panik bekommen. Und dann für einen kurzen Moment so diese totale Angst zu sterben, also diese Sterbensangst. Und dann kam halt dieses unfassbare, tolle Erlebnis, wo halt wirklich so unter mir, so rechts, also auf der Seite hier, ging so ein Lichttunnel auf und mich so richtig angezogen. Ich wollte da, da will ich auch immer gerne aufhören, weil das würde so abschwächen, das in Worte zu verpacken.
Ja.
Also es ist so irgendwie, das würde nicht gerecht werden.
Also es ist irgendwie, also das war von von dieser Todesangst, die ja, also ich finde auch, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil das ist, glaube ich, das, was uns allen als Menschen an sich sozusagen in unserer Natur mitgegeben ist, irgendwie die Angst, nicht mehr zu sein, so wie wir jetzt glauben zu sein. Ja. Und dann, das ist ja, berichten ja viele, die Nahtoderfahrungen haben, dass es dann irgendwie ein unbeschreibliches Gefühl von Licht und Liebe und Erleichterung und Endlichkeit, wie auch immer, dann kommt.
Und noch alles wieder total absurd, Glückseligkeit, das sind alles
zu klein wahrscheinlich.
Also auch dieses Licht, also alleine dieses Licht, das habe ich halt nie wieder so gesehen. Also das ist halt ein ganz anderes Licht wie das normale Licht, das Tageslicht, dieses Sonnenlicht irgendwie. Und diese Sehnsucht hat mich, glaube ich, so inspiriert als Kind. Ich habe dann, ich habe auch viele Dinge dann auch gesehen, so, die dann auch eingetroffen sind. Das fand ich sehr, sehr verrückt.
Das heißt, aber das so dieses Klassische, was dann auch erzählt, dass du so dein Leben vor deinem, aber das ist ja noch nicht gewesen, weil du warst ja noch so klein. Genau. Nicht so retrospektiv, wie die Erwachsenen das erzählen, was mir schon passiert ist, sondern das, was passieren wird.
Ja, richtig. Und ich habe es aus zwei Ebenen gesehen. Und das fand ich halt auch total komisch. Also aus mir heraus, aber auch von, also ich habe mich auch beobachten können. Also das ging beides gleichzeitig. Es war so Zeit und, deshalb sind wir bei Zeit und Raum. Also es war alles. Und das ging ja worüber wir jetzt sprechen, das ging ja in kürzester Zeit, sonst wäre ich ja ertrunken. Und dann hat mein Bruder, den ich sehr liebe und ich auch sehr dankbar bin, der hat mich dann gerettet. Aber ich erinnere mich, dass ich im ersten Moment auch echt dachte so, oh nein, warum hast du mich jetzt, das war gerade so schön.
Ja.
Und dann dachte ich natürlich, das war ein Traum. Klar. Also ich wusste ja als Kind noch nicht, ich hatte da ein besonderes Erlebnis. Ja.
Wie bist du damit umgegangen im Nachhinein? Das würde mich jetzt mal interessieren. Insbesondere meine Tochter, nämlich tatsächlich auch mal in den Pool gefallen ist, als sie klein war. Hattest du danach irgendwie Angst oder hast du geweint oder war dann alles gut oder habt ihr das erzählt oder nicht erzählt? Oder wie bist du damit umgegangen dann danach?
Ich habe ehrlich gesagt nur gedacht, dass ich das irgendwie fantasiert geträumt habe.
Okay.
Also das hat in dem Moment, das war keine große Sache an sich.
Ja.
So, ich habe einfach gedacht, das war irgendwas, das hat mich sehr berührt. Und ich habe diese Sehnsucht irgendwo gehabt als Kind, was das gewesen ist. Und habe aber nie den Vergleich gehabt und dachte, das muss irgendwie was. Also ich hatte mein tiefes Gefühl hat gesagt, das war irgendwas Besonderes, aber ich konnte es ja irgendwie auch nur als Traum irgendwie rechtfertigen.
Wann hast du sozusagen die Idee oder erfahren, dass das eine Nahtoderfahrung war? Also wie alt warst du da und wie ist das dazu gekommen?
Ich war da viel älter und ich hatte dann dieses klassische Déjà-vu, dass ich wirklich eine Situation hatte, die so original getreu war, mit Riechen, Schmecken, also mit allen Sinnen, mit allem, also was ich von diesem Erlebnis unter Wasser gesehen hatte. Und das war für mich so, so verrückt, weil ich sofort dachte, wieso, das kenne ich doch, das habe ich doch unter Wasser.
Ja,
und in dem Moment kam die Erinnerung eigentlich wieder hoch und ich wusste, das war genau das, was ich, und ich wusste dann auch so, und jetzt passiert das. Und dann kam genau das. Und jetzt passiert, wie krass, das passiert.
Wow.
Was ist denn das? Also wenn man so, das war halt, dann hat es eigentlich erst so richtig bei mir so, okay. Und dann hört man natürlich öfters dann auch mal von Nahtod und dann alles klar, dann hatte ich wahrscheinlich, das war das, logisch. Ja.
Und wie alt warst du da bei dieser Erfahrung? Also jetzt, wo du das dann so erkannt hast, wo du dieses Erlebnis wieder hattest?
Als Teenager, würde ich jetzt sagen. Ja, so ein Teenager, so genaue Zeiten kann ich gerade gar nicht mehr angeben.
Ja. Und würdest du sagen, weil die Dinge, die du da gemalt hast, das war ja schon viel früher. Hat sich das irgendwie danach verändert?
Ja, ich habe ja dann irgendwann angefangen, dieses Licht in meine Yandalas rein zu malen.
Okay.
So, weil ich einfach wirklich, also diese Sehnsucht hat mich, also oder lässt mich bis heute auch nicht los. Und das ist auch eine tiefe Inspiration. Also,
Hast du Angst vorm Tod?
Überhaupt nicht. Ja. Ich habe total Panik, wenn Menschen, die ich liebe, sterben.
Ja.
Also so, ich meine, klar, ich kann ich kann mir da selber auch mich dann auch in die Energie bringen, dass ich dann auch weiß, dass es denen ja super gut geht, aber das ist halt so mein Ego, was sagt, nein.
Klar, das ist der Verlust von...
So, oder auch meine Katze oder so Tiere oder einfach Menschen, Familie, alles, die um mich herum sind. Aber ich selber überhaupt gar nicht. Also eine ganz lange Zeit habe ich mir das sogar gewünscht, dass das ganz früh passiert. Ah. War ich auch sehr, sehr undankbar. Dann habe ich auch ein komplett anderes Leben geführt und war ein komplett anderer Mensch als den, den ich jetzt bin.
Und was hat das geändert? Was war der Wandel?
Ich habe irgendwann wirklich mir nicht mehr zuhören können. Also meine Gedanken haben mich so angewidert und die haben mich so gestresst. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich dass es total höchste Eisenbahn wird aus diesem...
Selbstmordgedanken oder selbstzerstörerisch oder einfach...
Selbstmordgedanken hatte ich nie.
Nee.
Aber ich hatte immer so, oh, was mache ich hier eigentlich? Ist doch viel schöner.
Da. Ah, okay. So. Also so eine Gleichgültigkeit eher oder so. So eine wenige.
Ja, es war so, das ist ja jetzt ja nur hier, ich will eigentlich woanders sein.
Ja, woanders, wo es schöner ist.
Und diese Undankbarkeit, die hat sich komplett in meinem Leben auch wieder gespiegelt. Also in allen Formen. Es ist ja immer, auf welcher Frequenz du aussendest.
Ja.
Aus der Frequenz
empfängst
du ja auch. Und irgendwann ist mir halt einfach aufgefallen, dass ich echt so ein Mist denke. Und bin dann habe versucht, liebevoll ins Gericht mit mir zu gehen und habe dann mal richtig aufgeräumt. Das war richtig viel Arbeit.
Ja.
Und das ist heute immer noch. Also man hatte immer noch Sachen, woran man arbeitet. Das hört, glaube ich, auch nie auf. Aber den Schalter kann man immer schneller umlegen.
Ja.
So, und das ist das Schöne. Und dieses Bewusstsein dann irgendwann zu haben. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe und auch gespürt habe, hey, das hat einen Grund, warum du hier bist. Und das war interessanterweise auch ausschlaggebend, diese Vision, die ich gehabt habe, also diese, dass die dann auch eingetroffen, immer wenn die eingetroffen sind, diese Déjà-vus, die, wo ich wusste so, krass, das habe ich jetzt ja schon mal erlebt unter Wasser, genau das, wusste ich, alles klar, da steckt irgendwie hinter jedem Leben ein größerer Plan. So, und in dem Moment habe ich angefangen, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und habe mein Leben lieben gelernt. Und dann sind die Dinge ganz anders geworden.
Was hast du dann gemacht?
Ich bin viel mehr in meine Kreativität reingekommen, weil ich einfach mich viel mehr beschäftigt habe mit der Muse, ja, also mit kreativen Eigenschaften in mir, die sind dann noch mehr hochgekommen, weil ich einfach bessere Gedanken hatte, ein besseres Gedankengut in mir. Also es ist ja wie so ein Garten, den man halt, wo man einfach die Pflanzen pflegt und die Pflänzchen bewässert.
Oh,
und das habe ich halt einfach gemacht mit meinen positiven Gedanken.
Yeah.
Also es ist halt, es klingt so einfach und ja, jeder hat das vielleicht schon mal gehört. Aber diese Umsetzung ist halt auch wirklich, und da muss man halt krass ehrlich sein zu sich.
So,
ja.
Würdest du sagen, dass negative Gedanken oder mental-emotionale Systeme Kreativität entgegenstehen?
Ja, also jein. Also ich glaube, dass das einen auch inspirieren kann, ja.
Inwiefern?
Also ich glaube, wenn man was Negatives erlebt hat, zum Beispiel, oder einen Schmerz in sich trägt, jetzt bei mir war das ja auch ein Schmerz, dass dann irgendwas total Gutes daraus entstehen kann. Also aus jedem kann ja ein Geschenk entstehen. Man muss es halt nur annehmen können und gucken können, was die Message dahinter ist. Oder habe ich die Frage?
Habe ich dir genauso gemeint. Ja, genau. Genau, mein Gedanke, daher kam die Frage, war, weil du meintest, dass sich alles so verändert hat, als du bestimmte Systeme verlassen hast oder bestimmte Gedanken nicht mehr gedacht hast. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern das sozusagen auch einen Einfluss auf Kreativität hat. Ich kann vielleicht von mir sagen, ich mache jetzt keine Bilder, aber ich schreibe Text oder mache halt andere kreative Dinge. Und was ich feststelle, ist, dass es, je mehr ich im Gleichgewicht bin oder in meiner Mitte bin, desto leichter fällt mir. Das ist wie so, als wenn der Kanal nach innen dann frei ist.
Ja.
Und je mehr Quatsch ich mir erzähle, desto weiter ist das so. Deswegen ist es ein interessanter Gedanke, dass halt auch aus Schmerz sozusagen oder
auch aus was Negativem kann man. Also ich will nie immer sagen, es geht nur so oder so. Ja. Sicherlich, wenn wir wieder bei der Frequenz sind, wenn wir eher im Positiven, also in positiven Gedanken schwingen, in der Harmonie sind, mit uns irgendwie total zufrieden und in so einer guten Stimmung, dann küssen uns ganz andere Musen, wie wenn wir halt irgendwie in einer depressiven, traurigen, schmerzvollen Stimmung sind. Okay. Aber das heißt auch ohne Bewertung, also selbst aus was Traurigem kann was Tolles passieren. Nehmen wir mal die ganzen Nummer 1 Hits, die aus Liebeskummer
entstanden sind.
Stimmt. Deshalb kann man nicht sagen, dass man nur wirklich nur inspiriert wird, wenn man verdammt gut drauf ist.
Ja, und so. Rumi sagt ja auch, war das Rumi, the wound is where the light enters you. Also das Licht tritt dort ein, wo die Wunde ist. Das passt dann ja auch wieder dazu.
Ja, schön. Ja.
Was würdest du sagen, wenn Kreativität, was bedeutet Kreativität in einem Satz?
In einem Satz, was bedeutet Kreativität?
Für dich.
Also für mich, also nicht was es ist, sondern was es bedeutet.
Mhm.
Für mich ist es eigentlich Schöpfen, Leben. Es ist, es ist dem der Welt was zu geben. Das ist vielleicht gut, wenn ich jetzt
einmal. Glaubst du, jeder ist kreativ?
Ja. Ja, jeder, also
auch
da bin ich mir
ganz sicher. Ich kann aber nicht malen, ich kann aber nicht singen, nicht schreiben.
Nee, also Kreativität ist jedem angeboren. Da bin ich hundertprozentig sicher.
Mhm.
Und es geht ja nicht darum, eine J.K. Rowling zu werden oder einen Newton was Tolles zu erfinden oder kreativ zu sein als berühmter Maler Dalí, Picasso oder als Künstler wie Michael Jackson oder wer auch immer.
Ja.
Ich glaube, Kreativität ist dem Leben was zu geben. Und egal in welcher Form, also wenn man eine Idee hat, wenn jetzt jemand sagt, ich kann aber nicht malen, ich kann aber nicht schreiben oder so, dann hat er ein anderes Talent, dann kann er ein Talent im Denken haben. Und das kann sich auch kreativ, sehr kreativ äußern. Oder da könnten wir noch eine ganze Podcast-Folge führen mit dem Thema, wenn es darum geht, weil ich bin überzeugt, jeder ist kreativ, es ist angeboren. Wir haben nur in der Schule gelernt, dass wir eher der rationalen Gehirnhälfte folgen und Kreativität war immer so, kannst du für ein Hobby benutzen.
Ja.
Wir haben dem in unserer Gesellschaft wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil wir in einer wirtschaftsorientierten Welt leben. Aber eigentlich total dumm, meiner Meinung nach, vom Schulsystem, weil Kreativität löst Blockaden
auf,
es schafft Möglichkeiten und es reicht eigentlich nur eine Idee, es reicht ein Wort und es kann dein Leben verändern.
Ja.
Und das ist halt Kreativität. Und ich bin mir sicher, dass das jeder in sich trägt. Und man muss es aber auch, oder man muss es, ist ein doofes Wort, ich sage immer ganz gerne, man darf es auch trainieren. Also gerade auch, wie ich die Gedanken trainiert habe, positiv zu werden. Das ist ja auch wie so ein Muskel in uns drin.
Wie macht man das denn? Was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt da ankommt und sagt, das ist totaler Quatsch, vielleicht ist es bei allen anderen so, aber bei mir ist das nicht so, ich bin nicht kreativ. Oder wie sollte ich das entdecken?
Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Vielleicht habe ich dazu ja irgendwann später eine Idee, aber da ist gerade noch was am Reifen in mir.
So mal nicht gucken. Sagen?
Nein. aber ich glaube, dass mir da was Gutes einfallen kann, um da auf diese Antwort genauer einzugehen.
Aber hättest du jetzt mal so ein, zwei, was würdest du denen, wenn ich jetzt so jemand wäre, was würdest du mir denn sagen? Also ich bin wirklich nicht kreativ.
Also ich würde dir einfach mal den Tipp geben, morgen alles anders zu machen. Ganz anders aufzuwachen, also anders zur Arbeit zu fahren, dir andere Dinge vorzunehmen, die du sonst nie machst.
Mhm.
Ich würde dir sagen, dass ich mir wünschen würde, dass du einfach mal all das, was du in deiner Lauf, also diese Komfortzone,
diese
dieses Hamsterrad, jetzt habe ich das richtige Wort, dieses Hamsterrad, dass du einfach mal ganz, also total spielerisch wieder zurückgehst und guckst, was kann ich eigentlich morgen verändern? Ich mache eigentlich immer dasselbe. Also du bist jetzt nicht jemand, der jeden Tag dasselbe macht, aber es gibt ja viele, die so ein Ritual und so einen Rhythmus haben, bei denen ist die Woche durchgetaktet.
Yeah.
Und genau da schon mal zu sagen, ich mache alles mal morgen anders. Also ich putze mir mit der anderen Hand die Zähne. Ich gehe einfach mal mit meiner Lieblingsmelodie pfeifend aus dem Haus.
Yeah.
Ich setze mich in der Mittagspause in die Kantine und spreche jemanden an, den ich noch nie angesprochen habe.
Yeah.
Und allein das kostet natürlich mal manche Überwindung,
klar,
aber es macht so Bock. Und vor allen Dingen, da entsteht Kreativität, weil es passiert was Neues. Mhm. Irgendwas, du bist, weil das Leben, also wenn du wenig Kreativität in deinem Leben hast, dann bekommst du sie natürlich am besten, wenn von außen andere Reize auf dich einwirken.
Mhm. Oder das, wenn du sie dir erschaffst, genau, durch selber was anderes.
Genau, tun. Und das hast du nicht, wenn du genau schon morgen weißt, wie dein Tag abläuft.
Ja, das ist total spannend, weil das, was wir auch lehren, ist, dass wir tatsächlich ungefähr sowas wie 90% der Gedanken heute die gleichen sind wie die wir gestern gedacht haben.
Absolut.
Also wirklich viele. Und wir, das ist ein bisschen, auf der einen Seite dachte ich, das ist lustig, weil das einerseits konträr zu dem, was wir ja unterrichten, sind ja unter anderem Routinen und Struktur, weil das was ist, was wir brauchen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig, und das passt dann wieder zu dem, was du sagst, dir zu erlauben, aber rauszutreten aus deiner Norm, was auch immer das bedeutet, ne?
Ja.
Sowas wie tatsächlich die Zähne mit der anderen Hand putzen, weil das wahrscheinlich die Zähne mit der anderen Hand putzen, sagt man das so? Ja, die Zahnbürste mit der anderen Hand halten.
Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
Was, glaube ich, ziemlich schwierig tatsächlich sogar ist, aber diese so Kleinigkeiten zu verändern und rauszutreten aus, also vor allem aus dem, was wir uns gar nicht bewusst sind, was wir gleich machen. Ne? Beim Hose anziehen nicht das rechte Hosenbein wie immer, sondern erst durchs linke Bein oder so.
Genau.
Das ist interessant, weil ich kann mir total gut vorstellen, dass dadurch so im Bewusstsein Trigger entstehen für Kreativität. Also liebe alle, die jetzt zuhören, für mehr Kreativität. Ab morgen mit links Zähne putzen und es sei denn, du bist Linkshänder, damit rechts.
Genau, mal alle Kaugummis zählen von der Haustür, die irgendwo auf der Straße kleben.
Cool.
Ja,
total schön. Was hat denn die Musik für dich für eine Bedeutung? Ich bin ja vorhin hinten übergekippt, als du gesagt hast, also du machst Musik eigentlich gar nicht, noch gar nicht professionell, was nicht heißt, also eine professionelle Stimme, also nicht als Beruf sozusagen, um damit Geld zu verdienen.
Ja, ja.
Du bist ja in meinen Augen ja Mariah Carey, das kann ja gar nicht sein. Also, was ist da deine Geschichte dazu? Weil du hast ja vorhin auch erzählt, du bist schon ganz, ganz früh eigentlich mit der Musik rausgegangen und hast dich mal beworben. Wie alt warst du das? 18?
Ja, ich glaube ja so 17, 18. Ja. Ich habe schon immer gesungen. Ich habe im Gospelchor, also als Kind, habe ich schon der erste Song, den ich geschrieben habe, Can't You See the Poor, Poor Animals? Ich bin ja schon, seit ich 10, 11 bin, Vegetarierin und habe dann direkt einen Song schreiben wollen über die armen Tiere.
Süß.
Und da fing das schon an irgendwie mit der Gitarre, mit einem Akkord, den mein Bruder mir gezeigt hatte. Und Musik ist einer meiner größten Lieben, die ich in meinem Leben habe. Ich bin voll von Musik und Musik war immer da und ich dachte eigentlich immer, dass ich irgendwie Sängerin werde und bin jetzt in der glücklichen Position, sagen zu können, dass ich froh bin, nie in dem Musikbusiness funktionieren gemusst zu haben. Oder wie sagt man?
Ja, das war, glaube ich, ein richtiger Satz.
Ja, ich glaube ja. Ja, weil ich hatte natürlich auch Verträge und auch einen Plattenvertrag mit allem drum und dran. Und den habe ich dann abgelehnt, als ich dann mit 18 nach Hamburg von der Eifel gekommen bin, weil ich gemerkt habe, intuitiv, ich habe mich da mal auf mein Bauchgefühl verlassen, alle anderen haben gesagt, so verrückt bei den Produzenten. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, ich bin da nur eine Nummer und ich werde nicht ernst genommen. Und für mich stand eins fest in diesem Leben, habe ich auch irgendwie immer wieder ganz, ganz klar bekommen, ich verkaufe meine Seele nicht. Und das hätte ich, wenn ich den klassischen Weg des Musikbusiness gegangen wäre. Ja, wahrscheinlich. Habe da auch einige Dinge gesehen und das wollte ich einfach nicht. Also habe ich dann gesagt, dann habe ich lieber einen ganz normalen Beruf. Ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Mandalas mache. Mhm. Das war ja gar nicht geplant.
Ja.
Das sind die Besten, also wenn man, wenn man das gar nicht plant. Und dann habe ich echt die Musik einfach mal losgelassen. Und weil ich sie so sehr liebe, und so ist das mit der Liebe, wenn man was liebt, muss man es loslassen, damit es auf einem ganz anderen Wege zu einem kommen kann.
Ja. Wie bist du, vielleicht noch einen kleinen Schlenker, weil das fand ich jetzt gerade spannend, wie bist du denn dazu gekommen, deine Yandalas, mein Rechner macht hier komische Geräusche, alles gut, wie bist du denn dazu gekommen tatsächlich, da haben wir noch, sind wir noch gar nicht weitergegangen, die Yandalas zu deinem Beruf zu machen, stimmt überhaupt, da sind wir gar nicht... Weil du hast sie ja eigentlich hat sie ja nur in deine Schulhefte gekritzelt.
Genau, und dann habe ich sie, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, dann habe ich dann ja auch Musik gemacht, aber halt eher so nur, also nicht, dass ich jetzt, ich habe es einfach nur für mich gemacht, auch im Tonstudio mit meinem damaligen Freund und so, da habe ich immer Mandalas gemalt, immer. Und irgendwann sind wir in unsere erste Wohnung gezogen und wir hatten nicht so viel Geld. Dann habe ich gesagt, weißt du was, hast du was dagegen, wenn ich die halt mal aufgrüße? So, nee, überhaupt nicht. Und ihm gefiel das auch, was ich mache. Also habe ich dann mehr Leinwände gekauft und habe das einfach mal auf groß gemalt. Und das war eigentlich nur gedacht für unsere Zwei-Zimmer-Wohnung in Eppendorf.
Ah ja.
Und dann kamen Freunde und wie das dann so ist und Freunde von Freunden und die so, wie, das hast du gemalt? Wie, hä? Und das sind, ja, also ich finde es halt total natürlich. Für mich ist das nichts Besonderes. Und was heißt, da muss ich kurz sagen, also ich habe schon Respekt und Demut davor, dass ich das machen darf. Also es ist schon was in dem Sinne Besonderes, aber es ist was Natürliches, was aus mir rauskommt. Und ich habe einfach gesehen, wie erstaunt die Leute waren.
Yeah.
Und dann habe ich den Impuls gehabt, einfach mal aus Spaß, einfach mal zu probieren, wie weit der Weg da mich führt. Und habe irgendwie, jetzt überlege ich gerade, wann das war, ich glaube 2012, da war die Happiness-Zeitung noch ganz, ganz neu auf dem Markt. Die gab es noch nicht so lange. Und dann habe ich die gesehen, dachte so, guck mal, das passt irgendwie voll.
Stimmt, ja, die haben
irgendwie passt das total, was die machen, irgendwie, was ich mache. Und dann habe ich denen mal im Sommer irgendwann eine Mail geschickt mit einem meiner Bilder als Foto und geschrieben, ich bin eine Künstlerin aus Hamburg und ich male Bilder und Mandalas und wäre das nicht was für euch? Und dann haben die sich in der Tat innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen gemeldet und dann hatten die nur so ein ganz wirklich, die haben auf der letzten Seite oder so gab es irgendwie sowas mit schöne Sachen oder so, wo man dann so dekorative Sachen und auch Kunst und auch verschiedenste Sachen, die man da so tolle Inspirationen sich angucken konnte. Und da hatten sie dann ein Bild von mir rein abgelichtet. Und da seitdem bin ich ehrlich gesagt immer ausgebucht gewesen mit meinen Originalen.
Wow.
Und dann haben die dann ja nochmal einen größeren Report über mich gemacht, auch Mandala-Karten zum Rausnehmen und einen Großbericht. Und ja, und das war so, also das kann man schon sagen, dass ich mit das denen auch zu verdanken habe, dass Leute auf mich aufmerksam geworden sind.
Klar.
So, das war für mich übrigens ein ganz großer Schritt, weil ich vorher total mich nicht getraut, nach außen zu gehen mit meinen Bildern. Und das war für mich den Schritt, denen zu schreiben, der hat, ich hatte das schon länger im Kopf, immer, das mache ich irgendwann. Aber das ist ja, dass wenn wir jetzt mal zurückkommen zu Kreativität und Sachen nach außen bringen, so die klassische Verschiebungstaktik, wenn man dann immer wieder eine tolle Idee hat, um es nicht zu machen. Und dann irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, auch da habe ich ein Mangeldenken, da muss ich jetzt mal ran.
Ja.
Und dann habe ich mir das vorgenommen und ich hatte so Schiss, denen die Mail zu schicken.
Wahnsinn.
Also, und dann haben die sich dann gemeldet und so ist das entstanden, dass dann auf einmal ich dann Bilder gemalt habe und dann ist alles gewachsen, weil ich ja wirklich sehr lange an den Yandalas male.
Wie lange malst du an einem? Kommt wahrscheinlich auf die Größe
drauf
an.
Genau, also so mehrere Wochen auf jeden Fall.
Ja,
auch sogar schon bei kleineren, weil ich einfach wirklich damit in den Dialog gehe und irgendwie mir Zeit lasse. Es ist halt nichts, was man
Mal schnell.
Genau, und ich will auch nicht, wie dann manche Künstler, dann, dass das dann so, so eine Ab-, also so ein, wie sagt, sag mal, wenn das so abgefertigt wird.
Wie so eine Fabrik, ne? Ja, ja.
Genau. Mandala-Fabrik. Dann habe ich halt wirklich lieber diese Kollektion mit den Drucken, ja, also die dann da, ja, einfach da sind. Stimmt, in meinem Online-Shop. Genau. Und dann habe ich bei den Originalen wirklich, wo ich dann einfach wenig annehme, toll, aber dann mich komplett drauf einlassen.
Schön. Kann,
viel Zeit.
Und hast du Pläne mit der Musik? Also, weil du hast ja bei Laura jetzt gespielt und ich kenne dich ja schon eine Weile, zumindest aus dem Dunstkreis von den ganzen Yoga-Events aus Hamburg.
Ja, ja. Also eigentlich ist Laura das in Anführungszeichen positiv schuld, weil es war nicht geplant. Sie wollte mich irgendwie dabei haben. Also das war so eine ganz, Laura ist ja super spontan in solchen Dingen. Sie sieht was und ihr Bauchgefühl sagt irgendwie und sie sagt so, ey, ich hätte dich gerne dabei. Und dann hatte sie ein YouTube-Video gesehen, was ich da gerade irgendwie so, ich hatte das glaube ich nur so 30 Sekunden oder so, irgendwie ein Song, einer der ersten Songs, den ich gerade so am Basteln war, ich hatte noch keine Refrain und nichts, dachte ich so, oh, muss ich ein Snippet mal bei YouTube reingesetzt und sagt sie, das finde ich total schön, kannst du das nicht machen? Und dann habe ich dann den Impuls, bin ich gefolgt, dachte ich so, das ist irgendwie komisch, weil ich singe ja eigentlich gar nicht mehr und das jetzt zu machen und ich war so doll aufgeregt und dadurch, dass die Reaktion auch irgendwie so überwältigend für mich war, habe ich jetzt angefangen, auch noch mehr Songs, einfach mehr, ein bisschen mehr Raum dafür zu geben, schön, Songs zu schreiben, zu entwickeln. Und aber das mache ich halt auch so genauso wie aus meinen Bildern heraus. Also das entsteht erstmal nur aus der Liebe zum Ton. Ja. So. Und,
also können wir nicht erwarten, dass dieses Jahr noch deine erste Platte,
nee,
CD,
man kann, das, also das ist halt nicht wirklich, das überlasse ich, sag immer, I do my best, you do the rest, also yeah, so nach schön oben und alles immer so in meinem Tempo und wer weiß, ich habe keine Ahnung, also wie, also das überlasse ich das überlasse ich wirklich und da habe ich so gelernt, dem Leben zu vertrauen, weil seitdem ich mich wirklich auf diese innere Stimme meiner Intuition verlassen habe, sind so viele Wunder passiert und man gibt eine Richtung vor, aber alles andere geht dann
total
so, wie es sein soll.
Vervollständige mal den Satz. Ich finde den Zugang zu meiner Intuition durch.
Ich finde den Zugang
zu meiner Intuition durch
Achtsamkeit. Ich weiß, was ich sagen will. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es formuliere. Ich habe da so ein Gefühl. Jetzt überlege ich gerade. Ich finde den Zugang zu meiner Intuition, indem ich...
Ich gucke, dass wir nicht zu leise werden hier hinten.
Indem ich mir lerne, zuzuhören.
Hm.
In den bewussten Zuhören. Also auch dieses, also achtsam sein. Also diesen Gedanken, also wirklich... zuzuhören, was in mir drin, ich höre wirklich so wie so eine Stimme.
Ja.
So, und die spricht dann auch zu mir. Und ich glaube, warum ich gerade so überlege, wie ich das ausdrücke, ist, weil ich das eigentlich schon immer anwende mit der
Stimme. Ja, das ist ja so, manchmal das Problem mit den Dingen, die man einfach so
gerade, ich versuche mich gerade hineinzusetzen. Also ich hab keine Kinder. Ich lebe hier wirklich wie Pippi Langstrumpf. Ja. Du hast es gesehen. Ich kann jeden Tag, Künstler sind eh sehr einsam. Mm. Und sie lieben auch die Einsamkeit. Ich liebe die Natur, ich liebe die Ruhe. Das ist also, besser kann man eigentlich es nicht haben in meiner Position, um seine Intuition zu hören. Also für mich ist das eigentlich
natürlich.
Also ich bin ständig mit meiner Intuition in Kontakt. Also
aber du hast schon ein paar Sachen gesagt, die irgendwie Sinn machen. Das heißt irgendwie Natur, sowas wie selbstbestimmt, was nicht unbedingt heißt in dem gleichen Lebensmodell, aber zumindest irgendwie bewusst gewählt, wie will ich leben. Vielleicht, vielleicht Tiere für einige Menschen, auf jeden Fall Kontakt zur Natur und so ein bisschen Space.
Ja, aber ich unterscheide auch noch zwischen Intuition und Intuition. Also es ist echt, deshalb musste ich gerade einmal überlegen, was ich dir jetzt sage, weil das ist echt ein Riesenthema für mich, Intuition. Weil da könnte ich dir auch speziell dazu
nochmal.
Also es gibt für mich auch eine Intuition in der Intuition. Weil die Intuition ist ja letztendlich alles das, was wir an Sinneseindrücke aufgenommen haben und nicht vom Gehirn verarbeiten können, das landet automatisch in unserem Unbewussten. Und immer wenn wir darauf zugreifen, also eine Entscheidung fällen aus dem Bauch heraus, in dem Moment haben wir eine Intuition. Und in der Intuition lagern natürlich ja auch Erfahrungen, Mythen lagern da drin, Geschichten, ob wir immer jetzt den Prinz suchen, der auf dem Pferdchen, genau, so, und in der Intuition lagert ja ganz, ganz, ganz viel. Und da können natürlich auch Dinge lagern an Erfahrungen, die für uns nicht so ganz positiv waren, so. Und deshalb sind wir vielleicht manchmal auch intuitiv vorgeprägt, dass wir vielleicht eher dann intuitiv eine Entscheidung treffen, weil wir nicht an das Wissen rankommen, dass das eigentlich eine Erfahrung war, die uns Angst gemacht hat, wo wir eigentlich hätten gar keine Angst haben müssen. Spannend. Also es ist ein super Riesenthema. Deshalb gibt es halt einmal diese eine Intuition, diese, ich sag mal, die oberflächliche Intuition.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist interessant, weil ich glaube, vielleicht einfach, um das für die, die mir immer regelmäßig zuhören, nochmal in eine Perspektive zu bringen, wie jetzt meine Sicht darauf ist, weil ich glaube, also ich weiß genau, was du meinst. Ich nutze den Begriff Intuition nicht dafür. Das ist so dieses klassische Bauchgefühl, ja, was aber auch uns in der Komfortzone halten kann, weil es ja einfach die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, genau, reproduziert.
Genau.
Und es ist für mich nämlich tatsächlich auch so, dass Intuition würde ich, und das kommt wahrscheinlich jetzt von dir, eher nutzen für das, was tiefer geht. Deswegen ja wäre jetzt meine Frage, was ist genau die zweite Variante?
Also Intuition? Die Intuition in der Intuition, ja, ist sozusagen, man nennt es ja auch umgangssprachlich den siebten Sinn.
Ja.
Das ist dann, wenn man eine tiefere Eingebung hat, die man nicht erklären kann, dass man zum Beispiel genau weiß, derjenige wird mir absagen oder das ja wird nichts werden, oder man hat so telepathische oder so, ja, so einfach so ganz besondere Situationen, wo man eigentlich das nicht aus der Intuition heraus.
Du könntest es logischerweise nicht wissen, aber du weißt.
Genau, es ist eigentlich nichts, was in deinem Unbewussten aus ja Erfahrungen irgendwo dort im ja Unbewussten brach liegt, sondern es ist einfach irgendwas, was du von irgendwo her nimmst. Das ist für mich so der himmlische Instinkt, ich nenne das immer so. Das ist irgendwas, was man, wo man Zugang zu hat, was durch die Intuition zu einem flüstern kann.
Mhm.
Und da kann man natürlich nur empfangen, wenn man natürlich auf der Schwingung ist, mit seiner Energie auf einer hohen Schwingung, also dass man ja in der Liebe ist, in der Leichtigkeit, in der, also Freiheit, in einem guten Gefühlszustand ist, ja, da kommt man an diesen siebten Sinn kommt man nicht ran, wenn man eher im unteren Bereich von ja den Emotionen ist. Und dann natürlich auch mehr im Empfangen als im Senden ist.
Hm.
Ja. Das ist und dann kann man daraus eine wunderschöne Eingebung haben.
Ja, schön.
Aber super auch so schön, eine klassische schön Intuition, also die hinterfrage ich halt auch immer, ne? So, wenn ich so ein Gefühl habe, da ist jetzt eine Party und mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll da irgendwie nicht hingehen oder so, ja? Mhm. Oder ich soll da hingehen. Dann hinterfrage ich immer so, woher kommt das jetzt?
Ja.
So kommt das jetzt, weil ich da vielleicht lieber hier zu Hause bleibe und ja male und
kreativ. Aus dem alten System.
Aus dem alten System. Woher kommt meine Intuition?
Ja.
Also deshalb deine Frage ja von vorhin weg, wie war die nochmal ganz genau im Wortlaut? Was ist für dich Intuition?
Nee, den anders. Satz vervollständigen Intuition. Genau. Ich finde meine Intuition durch.
Genau, so deshalb muss man ja erstmal rausfinden, ja, so, welche jetzt. Und, ja, und
aber wo genau. Das ist schon, glaube ich, da total drin enthalten.
Gut.
Macht total viel Sinn. Und ich habe gerade wir haben ja gerade den einen Kurs von uns gestartet und ich in dem einen Intro-Video, was wir vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen haben, deswegen komme ich da gerade zu, ist nämlich, sage ich auch, es gibt einen Satz, den wirst du wahrscheinlich von mir in diesem Programm nie wieder hören. Mhm. Und zwar, höre nicht auf dein Gefühl.
Ja, richtig.
Und zwar okay auf genau dieses Gefühl, dieses in Anführungsstrichen Bauchgefühl, mhm, was aber eigentlich das eher wahrscheinlich die Angst ist oder aus einem Mangelgedanken heraus entsteht, ja, was uns klein halten will in der Komfortzone, ja, weil Komfortzone ja ist zwar nicht immer gemütlich, aber es ist doch bekannt.
Ja.
Und unser Verstand, die Tendenz hat, uns da halten zu wollen. Und deswegen in dem Moment, so wie du das auch gerade sagst, nicht auf das Gefühl hin, sondern eher weiter forschen. Was ist die Intuition? Das ist sozusagen tiefer oder auch, wo ist meine eigentliche Wahrheit? Und das ist irgendwie schön, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich finde es total passend auch zu deiner ganzen Arbeit, ob das jetzt mit dem Singen ist oder mit den Bildern. Irgendwie ist es sowas wie das zu, es klingt immer so krass esoterisch und abgedroschen, aber das so zu transzendieren, was über unserem eigentlichen Sein drüber liegt. Ne? Diese, und also aus der Yoga-Philosophie würden wir sagen, diese ganzen Ebenen, die uns ja auch ausmachen, aber eben auch doch irgendwie nicht.
Mhm.
Ne? Dass du die Yvonne bist und ich bin eben die Dana mit dem Körper und dem System und den Erfahrungen und so weiter. Aber das, was da drunter liegt, was man in deinen Bildern so schön liegt oder was man spüren kann, wenn du singst, dass es darum halt eigentlich geht. Und da ist dann der Kern wahrscheinlich der Intuition.
Sehr schön ausgedrückt. Oh, danke.
Ich habe noch vielleicht so 2, 3 abschließende Fragen.
Ja.
Und zwar, vervollständige doch mal den Satz, die Welt braucht.
Liebe fällt mir da spontan ein. Also, und ein höheres Bewusstsein.
Ja. Ja, total schön. Sehe ich auch so. Wir arbeiten dran, ne?
Und natürlich hilfreich sind da, ja, genau. Und Kreativität ist dazu natürlich ein toller Schlüssel.
Ja, auf jeden Fall. Aber du machst keine Malkurse oder sowas, ne? Bei dir kann man nicht lernen, weil die kann man nur genießen. Ja, nur.
Noch nicht, nee, genau.
Noch nicht. Ja, okay, wir sind gespannt. Dann, wenn du sagst, die Welt braucht Liebe, was ist denn Liebe? Liebe ist?
Liebe ist du stellst mir aber auch hier echt. Mein Liebe ist. Go deeper.
Ja,
also Liebe ist. Liebe ist die Verbindung eigentlich zu allem. Also mit allem in diesem Frieden und in der Liebe. Also wenn man mit allem, wenn man mit sich und mit seinem Umfeld in der kompletten Harmonie und im Frieden ist.
Das ist Liebe.
Ist Liebe, aber ich glaube, da würde mir jetzt auch noch viel mehr einsteigen, aber ich war gerade irgendwie noch bei unserem Thema mit der Intuition und das ist so tief, da müsste ich jetzt, die Pause wäre jetzt zu lang, um da einmal so richtig tief reinzugehen.
Was ist deine Definition von, wie auch immer du es nennst, Gott, Seele, Universum, alles, nichts, universelles Bewusstsein, da haben wir alle andere Worte für. Was ist deine Definition davon?
Meine Definition von...
Welchen Begriff würdest du verwenden? Welcher liegt dir am nächsten?
Universum oder auch Gott.
Mhm.
Also ich finde, ich habe also mit Gott total meinen Frieden da geschlossen, obwohl ich ja aus einem römisch-katholischen Umgebung komme. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, der hat da wirklich keinen Bart und sitzt nicht auf einer Wolke. Und da
tut sie das nicht?
Nein, wirklich nicht so. Und deshalb bin ich auch mit dem Wort Gott sehr im Frieden. Und aber ich finde auch das Universum trifft es sehr magisch eigentlich so.
Deshalb. Was ist deine Definition davon, egal welcher Gott oder Universum?
Die heilige Einheit kommt mir jetzt gerade.
Schön.
So.
Total schön. Und vielleicht noch eine aller abschließende Frage.
Mhm.
Obwohl ich auch stundenlang mit dir hier noch sitzen könnte.
Macht auch so Spaß, weil du so schöne Fragen stellst.
Ach, vielen Dank. Was würdest du sagen, wenn du eine Botschaft in die Welt hinaus senden könntest und wüsstest, weil du die gesendet hast, wird sie wahr? Welche Botschaft würdest du? Was ist deine wichtigste Botschaft an die Welt?
Dass wir dem Leben wirklich vertrauen dürfen in allen Dingen, die geschehen. Und dass es wirklich irgendwo einen Plan gibt, auch wenn selbst ich den manchmal nicht verstehe, aber dass wir dieses Urvertrauen haben, dass das nicht das Einzigste ist, was wir hier machen, tun, sind.
Und wahrscheinlich auch, dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Tod. Ne? Dass ich jetzt gerade nochmal mit deiner Erfahrung...
Das beinhaltet das eigentlich, weil für mich geht es wirklich weiter.
Ja. So. Super schön.
Ja, würde mir jetzt so spontan einfallen. Ja.
Total schön.
Danke.
Vielen, vielen Dank, liebe Yvonne. Total schön, mit dir zu sprechen. Ich könnte tatsächlich noch jetzt auch gerade dieser Tod, stimmt, wir müssen eigentlich auch noch mal über den Tod sprechen, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch einfach erstmal die Folge abschließen. Vielleicht machen wir einfach irgendwann ein Follow-up. Aber vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Vielen Dank für die wunderschönen Bilder, die du malst.
Ich danke dir auf jeden Fall, so auf die Gäste.
Vielen Dank für das schöne Intro mit der Musik und überhaupt, dass du die Musik machst. Und ich hoffe, dass wir über den einen oder anderen Kanal auf jeden Fall mal mehr von dir hören können.
Ja, wer weiß.
Auf YouTube kann man ein paar Sachen hören, ne?
Genau, das ist, weil ich halt so viele Sachen irgendwie kreativ mache. Und ja, ich bin dabei. Ja,
super. Also man kann auf jeden Fall, wir verlinken deine Website in den Shownotes. Die findet ihr da. In den YouTube-Kanal können wir da verlinken. Müssen wir noch irgendwas von dir wissen?
Künstlerseite, aber ja,
genau, das war's schon. Super. Ja. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Guckt euch die Bilder an, die sind wunderschön und es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung von meiner neuen besten Freundin, die ich noch nie gekannt habe, aber eigentlich auch schon immer.
Voll vertraut.
Ja. Es ist großartig, dich da zu haben und vielen Dank. Dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir. Das war das tolle Interview mit der wundervollen Yvonne. Ich bin ganz gespannt von dir zu hören, was deine Gedanken und Erfahrungen und Erkenntnisse sind aus diesem Gespräch mit ihr und kann dir nur empfehlen, geh auf jeden Fall mal auf yandala.de, Yandala mit Y. Du kannst es auch alles in den Shownotes finden. Schau dir ihre wundervollen Bilder an. Kauf dir ein Poster oder eine kleine Meditationskarte oder fahr am besten mal direkt in ihr Atelier und schau dir die Originale an. Es ist unfassbar schön. Auf jeden Fall kannst du auch auf YouTube gehen. Da findest du ein paar schöne Ausschnitte auch von Mantren, die sie singt oder von anderen Auftritten. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Genau, und dann hatte ich dir ja noch versprochen, was zum Tellergold-Programm zu erzählen. Tellergold ist ja unser Ernährungsprogramm, in dem es darum geht, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien einfach in deinen Alltag zu integrieren. Ein 4-Wochen-Programm, wo wir einerseits deine Ernährung revolutionieren und auf der anderen Seite dein Körperbild und deine Selbstliebe ansprechen, denn wovon wir ausgehen ist, dass wenn du dich nicht selber gerne magst, dass du auch dich nicht gerne nährst. Und die Erfahrungen aus dem Programm im Januar und im Februar, wo wir das erste Mal gestartet haben, sind sensationell. Also die Teilnehmer, die da waren, die haben echt so schönes Feedback bekommen. Die waren so unfassbar begeistert, sind mit großen Zielen bekommen, die oft sowas waren wie Gewicht reduzieren oder halt besser sich zu ernähren. Und viele davon haben auch diese Ergebnisse erreicht, auf jeden Fall, oder zumindest sich auf diesen Weg begeben. Aber die Rückmeldung, die wir insbesondere bekommen haben, war vor allem Wahnsinn. Ich bin jetzt endlich ausgestiegen aus diesem Drama bezogen auf das Thema Ernährung und ich bin viel liebevoller mit mir und ich bin endlich zufrieden damit, wie ich bin und weiß, und dass ich im Vertrauen sein kann darauf, dass ich meinen Weg finde, bezogen auf meine körperlichen Ziele, aber eben auch grundsätzlich im Leben. Also die Ergebnisse gehen viel, viel tiefer als über die Ernährung hinaus. Und genau, wir starten am 17. Juni in die zweite Runde. Man kann sich ab Anfang Juni anmelden, also noch geht das nicht, aber ich schicke dir schon mal den Link in die Shownotes für unsere Warteliste. Also du kannst dir sozusagen schon einen Platz reservieren, da sind schon einige drauf, also es füllt sich schon, wir freuen uns unglaublich. Genau, also stay tuned und bald geht's los, wir freuen uns auf dich. Und dann gibt's nur noch zu sagen, wir würden uns, wenn dir der Podcast gefällt und du auch denkst, gerade diese Informationen von der heutigen Folge, die wären wertvoll für deine Lieben, dann mach am besten, wenn du den hörst, einen Screenshot von deinem Telefon und poste den bei Instagram, markier uns auf über @ichgold, dann reposten wir deinen Post. Und teile diese Folge mit deinen Freunden, damit die davon auch profitieren können. Und wenn du uns was zurückgeben möchtest, würden wir uns unglaublich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen, weil das einfach das größte Geschenk ist, was du uns machen kannst. Lass uns außerdem deine Gedanken wissen auf Instagram oder Facebook unter dem Podcast-Post. sodass wir uns ein bisschen noch über diese unglaublichen Inhalte von der lieben Yvonne unterhalten können, weil ich finde, das sind so wichtige Themen, die einfach mehr in die Welt müssen. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Denk dran, du hast alles, was du brauchst. Satnam Baby, deine Dana.